Vorhersagen zu treffen, ist eigentlich auch bei allen, die das seriös betreiben, sehr verpönt und auch zu Recht. Weil da besteht quasi Common Sense und das ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Also man spricht da oft auch so ein bisschen von Pop-Futurismus. Also das ist sehr, sage ich jetzt mal, auf Effekthascherei auf. Wie sieht Europa 2050 aus? Und eine Critical Uncertainty, die da quasi diskutiert wird, ist, wie verhält und positioniert sich Russland in den nächsten 30 Jahren?
Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, schön, dass ich heute wieder an deiner Seite sein darf. Wie geht's dir?
Ja, heute ist mal wieder wirklich ein besonderer Tag. Wir haben nämlich heute einen Pitch gehabt. Heute Morgen von 9:30 bis 11 Uhr bei der Klaus-Schierer-Stiftung, einer der größten Stiftungen Europas. Und von daher bin ich jetzt auch ein bisschen angespannt, weil das wäre schon ein sehr interessantes Projekt.
Aber positiv gestimmt, hoffentlich.
Positiv angespannt, aber nach so einem Pitch ist man immer angespannt, weil man will halt dann die Entscheidung. Und das Thema, das wir jetzt heute behandeln mit Marco, Zukunftsforschung dann vor allem im Kern des Kerns, ist halt auch ein super spannendes Thema. Passt übrigens auch gut zur Klaus-Schierer-Stiftung, die sich ja auch mit diesen Herausforderungen beschäftigt. Und mit Marco habe ich ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren viel Kontakt. Wir haben ja schon viele Strategieprojekte gemacht beim Klinikum Ludwigshafen, Hannover 96, wir beide als, sage ich mal, Fußballfreaks, wobei wir unterschiedliche Präferenzen haben, was unseren Club angeht, und oder SGL Group. Also wir haben schon wirklich viele, viele Projekte zusammen gemacht, Fraunhofer Institut und so weiter und so fort, kennen uns seit über 10 Jahren. Und ich bin natürlich schon jetzt auch gespannt, weil Marco sich ja weiterentwickelt, eben jetzt nochmal in einen neuen Bereich, den ich intellektuell auch sehr spannend finde, wo ich auch ein bisschen kritisch aber bin, ob daraus ein Businessmodell entstehen kann. Und da freue ich mich jetzt schon auch, weil ich ihn auch vielleicht ein bisschen challengen werde.
Genau, also heute geht es in unserer Folge rund um das Thema Zukunft. Wir sind ja grundsätzlich hier im Podcast sehr zukunftsorientiert. Das heißt, wir fragen eigentlich bei jedem Experten mal nach, wie so der Blick in die Zukunft aussieht. Und heute wollen wir das nochmal ein bisschen spezieller vertiefen quasi und haben dafür natürlich, wie Roland angekündigt hat, wieder einen tollen Gast bei uns, und zwar Marco Ruckenbrot. Und ich würde sagen, dass du, Marco, dich einfach mal selber kurz vorstellst, weil ich glaube, du kannst uns allen am besten erzählen, was du so machst.
Ja, hallo zusammen, hallo ihr zwei. Ich freue mich, mit von der Partie zu sein. Ich habe das ja jetzt die letzten Wochen sehr interessiert verfolgt und habe in einige Gespräche schon reinlauschen dürfen und fand die sehr, sehr spannend. Deswegen freue ich mich, heute auch mit von der Partie zu sein. Danke für die für das kurze Intro und die Vorstellung. Ich habe witzigerweise, Roland, so eine kleine Parallele zu dir oder zu euch, weil ich hatte heute Morgen auch schon eine Pitch-Präsentation. Tatsächlich habe ich aber nicht präsentiert. Ich habe so ein bisschen, wie das so Freelancer-like ist, eher im Backend auf diese Pitch-Präsentation hingearbeitet in den letzten Wochen. Die Präsentation fand aber heute Morgen statt. Also ich bin jetzt auch gespannt auf den Ausgang, weil sehr spannende große deutsche Marke, die man kennt, wo es tatsächlich auch ironischerweise um die zukünftige Ausrichtung ganz stark geht, weil sich der Markt, in dem die Marke unterwegs ist, gerade dabei ist, irgendwie massiv zu verändern. Genau, kurz zu mir, bevor ich mich verquatsch zu laufenden Projekten und in Indiskretionen vielleicht sogar noch verfall und hier die Pitch-Teilnehmer nenne. Mein Name ist Marco Ruckenbrot. Ich arbeite seit jetzt 6 Jahren als freier Marken- und Kommunikationsstratege. Habe jetzt insgesamt in den letzten fast 13 Jahren über 100 Marken-Kommunikationsprojekte gemacht. die Bandbreite extrem groß, also von, ich sag mal, Konzern und Global Playern über Hidden Champions, kleine Familienunternehmen, viel aber auch im institutionellen Bereich, Roland hat schon ein paar angesprochen, bis hin zu Startups war da irgendwie alles eigentlich dabei, auch von den Branchen relativ kunterbunt. Arbeite jetzt seit einigen Jahren vor allem, also entweder direkt für Kunden oder eben mit Agenturen und Beratungen zusammen. So drei Themen, die mich eigentlich in den letzten Jahren irgendwie, die sich bei mir so als roter Faden erwiesen haben, ist so eine Leidenschaft für Strategie, für strategische Arbeit. Das ist der Kern meiner Arbeit natürlich, aber in Verbindung mit Kreativität. Also eine reine unternehmensstrategische Aufgabenstellung, die sind natürlich spannend. Ich finde tatsächlich die Kombination mit Kreativität da nochmal besonders interessant. Und was Roland schon angesprochen hat, so dieses ganze Thema Zukunft hat jetzt für mich so in meiner beruflichen, persönlichen Weiterentwicklung in den letzten Jahren nochmal eine neue Bedeutung bekommen. Genau. Und vielleicht noch ein Wort. Roland hat es schon angesprochen. Wir kennen uns tatsächlich jetzt im Herbst, werden es jetzt, glaube ich, 13 Jahre, wenn ich jetzt nicht da ganz daneben lieg. Ich habe nämlich damals mein duales Studium bei Goya gemacht, kenne den Roland quasi vom ersten Studientag an sozusagen, von 2008, war das ein Bachelorstudium, was ich dual studiert habe, habe dann nach dieser Goya-Zeit ein Masterstudium gemacht im Baltikum, alles so im Bereich Medien, Kommunikationswirtschaft und mache jetzt gerade seit Anfang diesen Jahres eben nochmal eine Weiterbildung, was tatsächlich auch nochmal so ein einjähriges Aufbaustudium ist. Und das ist ein Postgraduate-Programm eben in Future Studies an der University of Stellenbosch in Kapstadt. Also das ist ein reines Remote-Studium, was auch so ein bisschen Corona-bedingt ist. Genau, also das mal so als kurzer und jetzt doch vielleicht etwas längerer Abriss zu mir.
Ja, vielen Dank, Marco. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick in deine bisherigen Erfahrungen bekommen, aber auch in deine derzeitige Tätigkeit und wohin du dich vielleicht noch entwickeln möchtest. Du hast es angesprochen, Zukunft, das ist heute das Thema. Und um das Ganze mal ein bisschen systematisch anzugehen, Zukunftsforschung, wie nimmst du denn bei den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest oder den Agenturen und Institutionen das Maß an Markenkompetenz wahr? Das ist ja am Ende irgendwie auch eine Voraussetzung für Zukunftskompetenz, gehe ich mal von aus.
Ja, absolut. Also da stellst du tatsächlich eine sehr schlaue Frage, beziehungsweise die Frage spiegelt eigentlich so ein bisschen auch jetzt den Sprung wieder oder diese Entwicklung wieder, die ich gemacht habe, weil ich eben tatsächlich von dieser Markenperspektive, die ja eine Perspektive ist, die in der Regel mehrere Jahre einnimmt, habe ich dann irgendwann diese Entwicklung oder diesen Sprung gemacht zu diesen Zukunftsthemen, die nochmal eine langfristigere Perspektive einnimmt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen der Transfer dazwischen. Das Maß an Markenkompetenz, was du ansprichst oder wonach du fragst, ist ehrlicherweise extrem divers. Also das ist meine Feststellung jetzt irgendwie der letzten Jahre und die wird eigentlich von Projekt zu Projekt diverser. Also ich sag mal von sehr unterirdisch das Maß an Markenkompetenz bis hin zu wirklich brillant, war da jetzt irgendwie in den letzten Jahren alles Mögliche dabei. Ich glaube, auf Unternehmensseite unterscheidet sich das so ein Stück weit. Wie groß ist das Unternehmen? Was für eine Größe hat es? Also was für ein Professionalisierungsgrad im Marketing liegt da auch vor? Aber es unterscheidet sich auch sehr stark von Branche zu Branche. Also da erlebt man wirklich sehr unterschiedliche Kompetenzen und auch im Grunde, mit welchem Ansprechpartner man tatsächlich spricht. Also sei es jetzt im Marketing oder über das Marketing hinaus, ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Markenführung, Markenmanagement ist, was es kann, wo auch die Grenzen sind, also super unterschiedlich. Und auf Agentur- und Beratungsseite auch sehr divers. Und das hängt aber vor allem meiner Erfahrung nach so am Agenturtyp vor allem. Also ich arbeite für wirklich unterschiedliche Agenturtypen, ne? Also von Markenberatung wie Interbrand, von Designagenturen bis hin zu klassischen Werbekreativagenturen, Digitalagenturen, PR-Agenturen. Und da merkt man natürlich schon naturgemäß, dass die Markenkompetenz bei einer Markenberatung logischerweise deutlich höher ist oder auf einem ganz anderen Level ist, als das jetzt vielleicht irgendwie in einer Agentur ist, die in einer anderen Disziplin beheimatet ist. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube auch, die Backgrounds der Teams, mit denen man zu tun hat, ist dann natürlich auch, also ganz individuell, sehr unterschiedlich. Und da ist so ein bisschen mein Gefühl auch gewesen der letzten Jahre, dass es, Roland, da kannst du bestimmt auch irgendwie noch einige schlaue Ergänzungen machen, dass es auch ganz viel mit einer Didaktik und Kommunikation zu tun hat, was Marke ist, was Marke kann, was Marke auch nicht kann, wo die Grenzen sind und auch, um das noch abzuschließen, so eine Gesamteinordnung auch zu machen, ne? Also was für einen Wertbeitrag hat Marke, wo sind vielleicht auch an welchen Stellen andere Perspektiven die wichtigeren, also wo kommen vielleicht auch andere Perspektiven eher in so ein Primat, ne? Also dieser Konflikt zwischen Marke und Sales beziehungsweise Marke und Digitalisierung ist schon einer, der mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat und wo es, glaube ich, jetzt nicht so die eine Weisheit gibt. Genau.
Ja, wir haben ja ein Innovationsprojekt in den letzten Jahren gemeinsam gemacht. Es hat ja damals begonnen, dass ich zusammen mit der Geschäftsführung von Lamia die Unternehmensstrategie gemacht habe. Und dann wurde die dem Beirat vorgestellt und wurde dann auch verabschiedet. Und dann war ja unter anderem ein Folgestrategieprojekt das Thema Innovationsmanagement. Habe ja auch noch andere gemacht, wo du jetzt nicht dabei warst. Also was ich so beobachte und erlebe, das ist erstmal Innovation, ja, ist positiv, klar. Wir sind alle innovativ und wir müssen innovativ in einer Wettbewerbsgesellschaft oder in einer Marktwirtschaft sein. Aber wenn es dann konkret wird, erlebe ich doch immer wieder so ein diffuses Gefühl der Unsicherheitsvermeidung. Weil das ist ja dann mit Risiko behaftet. Man muss ja auch unternehmerische Entscheidungen treffen. Da kann man ja auch Fehler machen. Und da merke ich dann auch oft unausgesprochen Angst, dass man Fehler macht und halt eben Ressourcen falsch einsetzt, Geld verbrennt, dafür kann man verantwortlich gemacht werden. Sodass, also so mein Eindruck ist, dass es immer noch wirklich schwer ist, ich sage jetzt mal, radikale Innovationsstrategien durchzusetzen. Inkrementelle, klar, das gehört zum Business von Fast Moving Consumer Goods etc., Automobilindustrie. Aber wenn es halt wirklich in die radikalen Innovationen geht, da merke ich halt teilweise auch, umso älter die Manager sind, man wird halt auch mit dem Alter ängstlicher, man will mehr Sicherheit und das führt dann halt dazu, dass dann am Ende des Tages der unternehmerische Mut fehlt, es halt dann auch durchzuziehen. Wie sind da eigentlich so deine weiteren Projekterfahrungen?
Ja, gute Frage, interessantes Spannungsfeld, wo da viele Unternehmen, Unternehmer, Manager sind und es ist zumindest jetzt so meine Beobachtung der letzten Jahre, sehr viele eigentlich in einer ähnlichen Situation sind. Also das ist schon so eine Erkenntnis jetzt von mir in den letzten Jahren, dass egal in welche Branche man guckt, also man schon das Gefühl hat, dass viele Branchen so an einem ähnlichen, auf einem ähnlichen Level gerade stehen und die Player in den Branchen auf einem ähnlichen Level stehen und was so die Anforderungen an Erneuerungen, Transformation, Innovationsfähigkeit betrifft. Ich glaube, und das ist tatsächlich so ein bisschen dieses Projekt, von dem du sprichst und auch andere Projekte, die ich so erlebt habe, die zeigen für mich so ein bisschen beides. Also du sprichst ja jetzt vor allem so ein bisschen diesen, ich sag mal, diesen Umsetzungswillen an und dieses, das tatsächlich zu machen, also ins Machen zu kommen. Das ist sicherlich ein Thema, wo ich aber natürlich auch ein Stück weit dann Manager oder Verantwortungsträger verstehen kann, weil es braucht da in gewisser Weise auch eine Risikobereitschaft, einen Entdecker, einen Pioniergeist. Also es ist natürlich ein Aufbruch irgendwie in eine unbekannte Welt. Von daher kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Was ich sehr interessant finde und was mich auch zu diesem Zukunftsthema gebracht hat, ist quasi neben dieser Umsetzungsebene tatsächlich eher nochmal so was Übergeordnetes. Weil, wie du sagst, diese Projekte, die starten dann als Innovationsprojekte. Und was ich eben feststelle sehr, sehr oft, ist, es gibt eigentlich so ein Gap nach oben. Also, weil was diesen Unternehmen in der Regel fehlt, ist Ich würde es mal bezeichnen als eine Zukunftsstrategie. Also es gibt Markenstrategien, es gibt Kommunikationsstrategien, es gibt Vertriebsstrategien, es gibt Unternehmensstrategien. Also man sollte eigentlich auch meinen, dass eine Unternehmensstrategie eine Zukunftsstrategie sein müsste. Allerdings sind da die Zeithorizonte viel, viel beschränkter aus meiner Sicht und auch die Fantasie, die da drin ist, ist viel, viel beschränkter. Also es ist doch eher aus der Vergangenheit und dem Status quo gedacht. Und dieses Fehlen an Zukunftsstrategie und an einer klaren Idee von der Zukunft, von so einer Firma, von einem Markt, von wohin sich die Gesellschaft entwickelt, führt dann dazu, dass man dann da auf Ebene von Innovationsprojekten ziemlich ins Schlingern kommt und auch ziemlich richtungslos unterwegs ist. Also das ist so eine Beobachtung, die ich in vielen Projekten immer wieder gemacht habe.
Lass uns doch vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer mal so eine Begriffsklärung machen. Also Definition Zukunftsforschung. Also von was reden wir da eigentlich? Also für mich jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist Zukunftsforschung ja erstmal so eine systematische und kritische, hoffentlich wissenschaftliche Untersuchung von Fragen halt, von möglichen zukünftigen Entwicklungen, sei es jetzt auf technischen, sei es auf wirtschaftlichen, sei es auf sozialen Gebiet. Und da ist jetzt für mich so auch immer die Frage, also wir haben ja auch die Futurologie, die ja also keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hat. Du hast das jetzt ja schon erwähnt in deinen Eingangsworten, du beschaffst dir jetzt ja gerade quasi nochmal diese wissenschaftliche Methodik mit deinem dritten Studium dann. Und also wie weit kann man denn wirklich, sage ich jetzt mal wissenschaftlich seriös, Zukunft auch so langfristig, wie du es eben sagst, voraussagen, damit es dann auch einen Mehrwert für Organisationen hat, die, wie du jetzt sagst, dann so eine Zukunftsstrategie entwickelt bekommen.
Ja, also das ist tatsächlich in dieser Community, die sich damit beschäftigt, ein sehr, sehr heißes Thema. Und ich hatte ja auch, also ich habe mich ja jetzt die letzten Jahre immer wieder intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Das hat angefangen von so Geschichten, Trends, Branchentrends aufzuzeigen. Und hatte da aber immer das Gefühl, dass das eigentlich nicht den notwendigen Tiefgang hat, nicht die notwendige wirkliche Zukunftsperspektive aufweist, also von der Dauer sozusagen, was man da betrachtet. Hatte da immer das Gefühl, da geht irgendwie eigentlich mehr und das kann man irgendwie besser und irgendwie, sage ich mal, methodisch auch sauberer machen. So dass man wirklich damit arbeiten kann und dass es nicht einfach nur so ein bisschen Zukunftsschischi ist, würde ich jetzt mal sagen. So bin ich eigentlich dazu gekommen. Also dieses Bedürfnis, sich intensiver und auch ein bisschen ernsthafter damit auseinanderzusetzen. Und die Begriffe, die du da ansprichst, das ist, glaube ich, in dieser Community schon sehr, sehr zentral. Also es gibt so die Begriffe Futurologie, die du ansprichst. Futurism ist auch noch so einer. Und das sind Also man spricht da oft auch so ein bisschen von Pop-Futurismus. Also das ist sehr, sage ich jetzt mal, ja, auf Effekthascherei auf. Also da geht es ganz viel auch um so technische Trends, die dann irgendwie in Szene gesetzt werden. Die Ernsthaftigkeit, die dahinter ist, und die Seriosität, die würde ich mal mit einem großen Fragezeichen zumindest versehen. Also deswegen in dieser Szene und jetzt auch, wenn man dann sowas tatsächlich studiert und also eine universitäre Ausbildung da nochmal in dem Bereich hat, wird da schon sehr großen Wert drauf gelegt. Es ist zum Beispiel auch, im Englischsprachigen wird auch ganz stark unterschieden. Es heißt eben nicht Future Studies, also man spricht nicht im Singular, sondern im Plural. Das heißt Futures Studies. Im Deutschen macht man nicht so diesen Unterschied, aber man müsste eigentlich korrekterweise von Zukünfte sprechen. Also man spricht über multiple Zukünfte, über einen Möglichkeitsraum, über unterschiedliche Zukunftsszenarien, ne? Das sind so die Begriffe, die da immer wieder fallen. Und man versucht natürlich, diesen Möglichkeitsraum irgendwie so gut es geht auszuleuchten. Und wenn wir da gerade so ein bisschen bei Sprache sind, ich meine, ich weiß, ich kenne dich ja jetzt auch schon viele Jahre, bist ja auch ein Sprachenthusiast und Sprachfetischist, sage ich mal. Also man würde auch nicht von Predict oder Prediction sprechen, also dieses ganze Thema Vorhersagen. oder Vorhersagen zu treffen, ist eigentlich auch bei allen, die das seriös betreiben, sehr verpönt und auch zu Recht. Weil da besteht quasi Common Sense und das ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Ist unmöglich. Die Zukunft gibt's noch nicht. Keiner weiß, wie die Zukunft ist. Also die Zukunft vorherzusagen ist unmöglich. Aber was möglich ist, dass die vergangene Entwicklung besser zu verstehen, einzuordnen, die Gegenwart, also aktuelle Trends zu verstehen, die ein Stück weit in die Zukunft zu antizipieren und sich über mögliche Zukünfte quasi bewusst zu werden, bis hin zu auch mit Wahrscheinlichkeiten dann ein Stück weit zu arbeiten. Aber da fängt es schon an, problematisch zu werden, würde ich sagen.
Das finde ich jetzt aus meiner Sicht zwei nochmal Stichwörter für mich genannt. Einmal eben diese Zukunftsräume, also in der Unternehmensstrategie oder auch wenn wir eine Markenstrategie machen, sprechen wir immer von Lösungsräumen. Und innerhalb dieser Lösungsräume gibt es halt mehrere Optionen oder Wege. Und bei der Marke muss man dann schauen, welche ist vom Fit her am geeignetsten zur Marke. Bei einer Kommunikationsstrategie halt, wo ist der Fit zu den Motiven, Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen der Ansprechgruppen und hier ist es ja, wie du richtig sagst, dann in dem Lösungsraum Zukunft, welche Szenarien haben die höchste Wahrscheinlichkeit, um da eben dann auch zielführend entsprechende Ressourcen einzusetzen. Ich möchte nochmal auf ein anderes Stichwort kurz zurückkommen, das du genannt hast und das ich sehr wichtig finde. Trendforschung. Da würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wo du die Abgrenzung siehst. Also es gibt ja da viele so Zukunftsforscher. Man hat sie alle schon persönlich kennengelernt, Professor Wippermann, Horx etc., die da, sage ich mal, ein starkes Personal Branding vorangetrieben haben. Und ich fand es immer sehr beliebig, ihre Vorträge oder auch ihre Untersuchungen, die sie für Kunden gemacht haben. Und letztlich, was für mich dann eigentlich auch ein bisschen so, jetzt kann ich auch würfeln, wo siehst du jetzt da, sage ich substanziell, dann diesen Sprung eben jetzt bei Science Futures, dass das jetzt wirklich auch Mehrwert für die Auftraggeber dann auch liefert.
Ja, also ich glaube, eine Sache oder eine Gleichung, die ich viele Jahre auch im Kopf hatte, ehrlicherweise, ist so ein bisschen Zukunft ist gleich Trends. Also das ist so eine Gleichung, die ich ganz lange im Kopf hatte, weil wir dann auch oft in irgendwelchen Präsentationen oder in Workshops hat man dann quasi noch mal so ein Kapitel eingebaut mit Trends, wo man dann irgendwie so die Top 5, Top Trends, Top 10 Trends aufgezeigt hat. Das ist auch etwas, wenn man so in die, ich sage jetzt mal in die Fach- oder in die Massenmedien guckt, dann ist auch immer von Trends, Megatrends, Top Tech Trends 2021, Post-Covid Trends die Rede. Also ich glaube, innerhalb dieser Zukunftsthematik sind so alles, was mit einem Trend gelabelt wird, ist so im Spotlight eigentlich der Diskussion. Die Trends spielen beim Thema Zukunft natürlich eine total entscheidende Rolle, keine Frage. Es gibt aber noch ganz viele andere Aspekte, mit denen man sich beschäftigt, ne? Also bei Trends zum Beispiel überhaupt schon mal die Unterscheidung zu machen, was sind, also auf was für einer Ebene von Trends sind wir? Ist das ein Branchentrend? Ist das ein Trend zu einem bestimmten Thema? Ist das ein Subtrend? Ist das ein gesellschaftlicher Megatrend? Das ist ein globaler Megatrend, der sich auch über Kulturkreisen irgendwie beschreiben lässt. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, die das versuchen, ein Stück weit zu strukturieren und zu ordnen. Und was quasi ein ganz, ganz zentrales Thema ist beim Thema Zukunft, ist Komplexität. Also es gibt wahrscheinlich kaum etwas Komplexeres als dieses Thema, wenn man sozusagen sich mit der Vergangenheit beschäftigen muss, mit der Gegenwart und dann letztlich mit der Zukunft, also wohin die ganze Reise geht. Und die Trends dienen eigentlich dazu, Komplexität so ein bisschen für uns zu sortieren und zu ordnen. Also sowas wie die Megatrend-Map des Zukunftsinstituts ist ein Tool und eine Möglichkeit, sich so einen gewissen Ordnungsrahmen mal zu schaffen, eine gewisse Orientierung, zu geben. Wie so Trends dann entstehen und wie die beschrieben werden, das ist dann auch nochmal so eine Sache für sich. Also ich weiß vom Zukunftsinstitut, weil ich da relativ engen Draht hin habe, dass da sehr akribisch an diesen Trends gearbeitet wird. Also dass da zu unterschiedlichsten Bereichen Expertengespräche geführt werden. Also dass dann ein regelmäßiger Austausch stattfindet und man versucht, solche Trends zu beschreiben. Aber neben diesen Trends gibt es eben noch ganz andere Aspekte. Also man spricht beispielsweise von eine andere Klassifikation, die man da vornimmt, sind sogenannte Weak Signals. Also ich sag mal so kleine Trendchen, die sich irgendwie so abzeichnen, die aber noch niemand so richtig auf dem Zeiger hat. Weil ich meine, wenn das ein Trend ist, der irgendwie im Spiegel steht oder der in Talkrunden diskutiert wird oder der vielleicht schon seit 10 Jahren irgendwie so ein Thema ist, ja, also kann man sich drüber streiten, inwiefern sowas noch ein Trend ist. Aber interessanter wird es dann, wenn man sich jetzt als Unternehmen beispielsweise mit solchen Weak Signals beschäftigt. Also was sind so schwache Anzeichen von Entwicklungen, die stattfinden könnten tatsächlich. Also man spricht, das ist vielleicht auch nochmal sprachlich ganz interessant, man spricht sehr oft im Konjunktiv, ne? Also man spricht, wie könnte sich das entwickeln, weil man eben nicht die Gewissheit und die Sicherheit hat, aussagen zu können, wie sich etwas entwickelt, aber es ist, besteht eben ein gewisses Potenzial oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Neben Trends und Weak Signals ist ein wichtiges Thema auch noch Wildcards oder Black Swans, also das sind so Begriffe, die synonym verwendet werden, wo es darum geht, was sind denn Ereignisse, die eintreten, die kein Trend sind, also die jetzt sich nicht schon seit vielen Jahren abzeichnen, die aber, sage ich mal, wirklich wie so ein Komet aus heiterem Himmel irgendwie auf die Erde kommen und dann auch einen Riesenschlag tatsächlich machen und einen Riesenimpact irgendwie haben, positiv wie negativ. Das kann jetzt irgendwie gesellschaftlich sein, ne? Also sowas wie Covid-19 wird als sowas gehandelt, Finanzkrise wird als sowas gehandelt, da gibt es einige, die jetzt irgendwie die ganze Welt betreffen, aber sowas ist natürlich vor allem interessant zu sehen, auch für einzelne Branchen, für Märkte, auf denen ich mich als Unternehmen bewege, sowas ein Stück weit mit einzupreisen und zu antizipieren, so schwer das auch natürlich ist. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, mit Trends, mit Weak Signals, desto mehr kommt man auch zu einer Einschätzung, was sind denn vielleicht auch Ereignisse, die da gar nicht abgebildet sind, die kein Trend sind, die kein Weak Signal sind, die aber trotzdem irgendwie im Bereich des Vorstellbaren liegen. Und was abschließend vielleicht, weil du auch das Thema Szenarioentwicklung angesprochen hast, was für Szenarioentwicklung besonders interessant ist, sind so, man spricht da von Uncertainties, Critical Uncertainties. Also wo sozusagen es so oder so sein kann. Also du kennst ja aus so Markenpositionierungsprojekten diese beliebten Positionierungskreuze, die man hat. Genauso wird mit Uncertainties gearbeitet. Also um Szenarien zu entwickeln, definiert man quasi oftmals zwei Critical Uncertainties und sagt jeweils, das kann so oder es kann so ausgehen. Also beispielsweise, ich hatte vor kurzem so das Thema, wie sieht Europa 2050 aus? Und eine Critical Uncertainty, die da quasi diskutiert wird, ist, wie verhält und positioniert sich Russland in den nächsten 30 Jahren? Also ich sag's mal, um es jetzt ganz platt zu sagen, als Freund oder als Feind? Das ist quasi eine Critical Uncertainty. Und hätte massive Umwälzungen, beziehungsweise würde zu ganz anderen Szenarien führen von diesem Europa 2050.
Ja, wir haben jetzt viel über Trends und auch Weak Signals beispielsweise gesprochen. Wenn man Trend hört, sagt man auch oft, dazu gibt es einen Gegentrend. Wie geht man denn mit dieser empirischen Erfahrung bei so langfristigen Überlegungen wie in der Zukunftsforschung um? Weil du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet ja auch mit der Gegenwart, logischerweise, und mit der Vergangenheit.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe da jetzt auch durch das Studium nochmal eine ganz neue Perspektive irgendwie drauf entwickelt, weil für mich war Trend immer so eine rein qualitative Beschreibung. Also ich sag mal, der Megatrend der Individualisierung oder der Trend, weiß ich nicht, Digital Detox oder so, ne? Also das ist so eine qualitative Beschreibung von einem Phänomen, das schon stattfindet. Also, ne, das ist ja auch irgendwie interessant. Also, wenn wir von Trends sprechen, sind das ja Dinge, die in der Gegenwart gerade stattfinden. Also, es ist eigentlich gar nicht so viel Zukunft. Das ist eher die Frage, ne, was bedeutet dieser Trend für die Zukunft oder für zukünftige Entwicklung? Und interessant ist, wenn man einen Trend vielleicht noch mal ein bisschen, sage ich mal, tatsächlich mathematischer betrachtet, also im Sinne von einer beispielsweise linearen Funktion oder einer exponentiellen Funktion. Wir sind ja jetzt durch die Corona-Pandemie alle so ein bisschen geschult, was so Kurven und Entwicklungen angeht. Und wenn man so mal auf das Thema Trend guckt, ne, bekommt das plötzlich eine ganz andere Bedeutung, also weil da kommt es total stark darauf an, in welchem Frame guckst du auf so eine Entwicklung. Und ein Trend kann quasi sich wirken wie ein linearer Trend. Wenn du ein bisschen rein oder raus zoomst, kann der aber vielleicht aussehen wie ein exponentieller Trend oder wie ein zyklischer Trend mit Ups und Downs. Und also so bekommt quasi auch, also die Bewertung ist etwas ein Trend, also ein Trend, wo etwas sich linear in eine Richtung bewegt. Ist das tatsächlich so oder ist es nicht so? Also das ist ganz interessant. Und so gesehen ist eigentlich so dieses Zusammenspiel so ein bisschen Yin-Yang-mäßig, Trend und Gegentrend, immer mit eingepreist. Also du kannst eigentlich dir jeden x-beliebigen Trend nehmen, also von groß bis klein, und kannst dir sicher sein, dazu gibt es einen oder mehrere Gegentrends. Also sowas wie Megatrend Individualisierung hat den Gegentrend eines neuen Kollektivismus. Wir erleben jetzt irgendwelche neue Formen von fast schon kommunenartigem Zusammenleben irgendwie an den Stadträndern von Berlin. Also ein totaler Gegentrend zur Individualisierung oder das ganze Thema Digitalisierung und Smartphone. Gegentrend Digital Detox, ne? Also Leute machen ganz bewusst plötzlich Digital Detox. Das ist ein ganz klarer Gegentrend. Und das ist quasi immer so ein Zusammenspiel, was es immer gibt. Und die Frage ist da, glaube ich, dann eher, was ist das Dominierende und was ist so ein bisschen das komplementäre Gegenstück und in welcher Gewichtung sozusagen finden die statt?
Du hast jetzt was nochmal gesagt, da möchte ich noch mal ja, eine Frage stellen. Ich hole da nochmal ein bisschen aus, und zwar das Thema mit dieser Gegenwart, was ich ganz wichtig finde. Dass ja eigentlich das Problem ist, finde ich, bei der Zukunftsforschung, dass sie ja ein Thema hat, über das man ja noch gar nichts sagen kann, weil die Zukunft ja noch nicht da ist. Ist ja das Thema dann mit dieser Prognose. Und wir wissen ja eins, oder ich zumindest halt auch als Wirtschaftswissenschaftler weiß das, Prognose in der VWL ganz schwierig. Also am besten lässt man da die Finger weg. Also was wir doch eigentlich immer machen, wenn wir über Zukunft reden, dass wir Konstruktionen über die Zukunft entwickeln aus der Gegenwart heraus. Das heißt, de facto beschäftigen wir uns eigentlich mit Aspekten der Gegenwart, zum Beispiel eben Trends, die wir schon sehen in der Gegenwart, und die werden dann extrapoliert. Und da stellt sich für mich die Frage, also wie funktioniert das eigentlich, dass man ja doch immer in der Gegenwart ist oder halt dann auch Learnings aus der Vergangenheit hat und dann, und jetzt hast du das ja schon angesprochen, den Black Swan, also diesen schwarzen Schwan, der halt dann in Westaustralien 1600 noch was dann entdeckt worden ist. Und bis dahin halt hieß es in Europa, den gibt es nicht. Und jetzt haben wir immer wieder dieses Phänomen, dass wir solche schwarzen Schwäne eben erleben. Du hast ja schon ein paar genannt. Und soweit ich weiß, kommt der Begriff der Zukunftsforschung aus den 60er Jahren. Und da hat man halt auch das Thema komplexe Modellierungen, Computertechnik. Und dann hatte man so das Gefühl, man kann die Zukunft voraussagen. Und heute habe ich das Gefühl, auch durch die Globalisierung wird die Welt immer komplexer, also irgendwie auch immer chaotischer. Und dass wir eigentlich ständig immer wieder diese schwarzen Schwäne erleben, Pandemie, Finanzkrise etc., das hast einige genannt, und wir davon ausgehen müssen, dass wir in ein paar Jahren wieder einen haben und dann wieder einen haben. Wie geht ihr damit um in der Zukunftsforschung?
Ja, also was du ansprichst, das ist tatsächlich ein bisschen der Kern, was das Ganze machen soll oder den Zweck, den das Ganze erfüllen soll. Also im Grunde genommen geht es ja darum, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, nach vorne, ist es jetzt erstmal für dich ein kompletter weißer Raum, völlig ein unbeschriebenes Blatt eigentlich, in das du guckst. Und was Zukunftswissenschaft, Zukunftsforschung, Zukunftsberatung, alle, die jetzt irgendwie da in dieser Community irgendwie unterwegs sind, ja versucht ist, da ein Bild zu zeichnen, was da eben sein könnte, wie sich es entwickeln könnte. Also es ist eine Annäherung. Du leuchtest im Prinzip diesen Zukunftsraum mit so einer Taschenlampe aus, ne? Und da gibt's dann schon Unterschiede, sage ich mal, wie intensiv man sich damit beschäftigt, wie gut dieser Raum ausgeleuchtet ist. Also wenn du dich intensiv jetzt damit beschäftigst und so wie du sagst, also es ist ein Stück weit, du guckst dir, du lernst relativ viel aus der Vergangenheit, aus vergangenen Entwicklungen und triffst daraus Rückschlüsse eben für zukünftige Entwicklungen. Also das sind Annahmen, Hypothesen, Rückschlüsse, aber es ist natürlich besser als keine zu haben. Man muss aufpassen, dass man sich davon dann nicht irreführen lässt, ganz klar. Aber es ist sozusagen eine erste Annäherung, die man macht. Dann das ganze Thema auf aktuelle Trends zu gucken, das ist auch dann eine Annäherung. Und so, was du eigentlich machst, ist, was du sagst, ist ja total richtig. Es ist super komplex und es wird immer komplexer. Das ist, also ich glaube, das ist unbestritten. Aber du reduzierst ein bisschen eine Komplexität oder du machst diesen Raum irgendwie ein bisschen klarer. Und das sorgt dann letztendlich auch dafür, dass du eben in der Zukunftsforschung spricht man eben davon, sogenannte Baseline-Szenarien zu entwickeln. Also wo du sagst, okay, wenn ich jetzt quasi so ein bisschen Business as usual, es läuft alles weiter wie in den zurückliegenden Jahren und ich extrapoliere das nach vorne, das ist mein Baseline-Szenario. Und ausgehend von diesem Baseline-Szenario entwickelst du quasi alternative Szenarien, alternative Zukünfte, die, sage ich mal, mehr oder weniger stark plausibel sind. Also es geht da ganz viel um Plausibilität. Also wenn ich dir jetzt sage, Roland, Europa 2050 kann so oder so aussehen, dann reden wir quasi über Plausibilitäten. Wie plausibel ist dieses Szenario? Wie plausibel ist das? Am Ende wird keins von diesen Szenarien eintreten. Das muss uns beiden quasi klar sein. Wir sind beide nicht in der Lage zu sagen, wie es aussieht. Aber wir reden über Plausibilitäten und wir reden quasi über diesen Möglichkeitsraum. Und wenn du diese Übung mal gemacht hast, dann tust du dir auch ungemein leichter, darüber nachzudenken, über die Frage, weil du gerade Black Swans angesprochen hast. Okay, das sind jetzt Sachen, die sind irgendwie plausibel. Die kann ich mir erklären, die kann ich mir herleiten, die kann ich mir ableiten. Was sind denn Ereignisse, die jetzt eintreten könnten, die außerhalb von diesem Scope liegen, also die wirklich irgendwie eine disruptive Wirkung haben? Und je besser du quasi diese erste Übung gemacht hast, desto einfacher kannst du auch sowas nicht vorhersagen, aber du kannst es ein Stück weit auch auf dem Zettel haben, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Und ganz konkret, ne, Covid-19, es gab Wissenschaftler vom John Hopkins Center for Health Security. Die haben 2017 eine Covid-19-Pandemie, also wenn du liest, was die geschrieben haben 2017 über dieses Szenario oder über diesen Black Swan Covid-19, du zuckst zusammen, weil da relativ klar beschrieben ist, was jetzt passiert ist. Also wie sozusagen der Ablauf war, wie Regierungen darauf reagiert haben, wie die Gesellschaft reagiert hat. Also super spannend, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das liest, ne? Also von daher, also so ganz aus heiterem Himmel ist es tatsächlich nicht gefallen. Und auch bei der Finanzkrise, also wenn ich sehe, wer da alles profitiert hat, würde ich dann doch mal in Frage stellen, ob das jetzt für jeden wirklich so total unvorhersehbar war oder ob da einige das ziemlich gut vorhergesehen haben.
Ja, da gebe ich dir recht und das ist quasi auch, wobei ich nicht das Schlusswort spreche, sondern die Caro, aber das ist sicherlich ein Plädoyer, sage ich mal, auch für Zukunftsforschung und Zukunftsberatung, dass es eben immer Profiteure gibt, die eben, sage ich mal, diese höchst unwahrscheinlichen Ereignisse irgendwo schon mit einbeziehen in ihren strategischen Überlegungen und dann, wenn es halt tatsächlich eintritt, dann haben sie quasi die Strategie in der Schublade, holen sie raus und haben dann einen Wettbewerbsvorsprung, weil sie einen Zeitvorsprung haben. Und von daher glaube ich, ist es auch eine wesentliche Berechtigung von Zukunftsberatung, weil man damit halt tatsächlich in Märkten sich einen ja, signifikanten Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Also es wäre schon cool, sage ich mal, wenn jetzt die Zukunftsforscher und Berater halt auf ein neues Niveau kommen, wie halt die Trendforscher, wenn man sich erinnert, eben der Hawks, der da bekannt ist, der dann mal, glaube ich, 2010 gesagt hat, seine Prognose ist, dass es Facebook noch 5, bis 6 Jahre maximal gibt und dann kennt kein Mensch mehr diese Plattform, weil wir kennen sie immer noch. Und ich glaube, 2001 hat er auch mal gesagt, der Internet wird kein Massenmedium. Also wir kennen ja all diese Sprüche auch aus den 40er Jahren. Ich glaube, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer geben wird. Und wenn wir, sage ich, da ein neues Niveau bekommen, dann glaube ich, hat es tatsächlich einen Mehrwert. Und also von daher, glaube ich, werden auch wir uns immer mehr auch mit Zukunftsforschung und Zukunftsberatung bei GOYA im Rahmen von Markenstrategien, Kommunikationsstrategien, Innovationsstrategien beschäftigen. Also nicht jetzt, so weit du dann gehst. Und ich fände es interessant, wenn wir vielleicht mal in einem Jahr, dreiviertel Jahr, uns wieder hier treffen im GOYA Markentalk und dann auch mit unseren jeweiligen Praxiserfahrungen und du vielleicht dann auch nochmal mit deinen wissenschaftlichen Kenntnissen das Thema nochmal vertiefen. Was meinst du, Caro?
Ja, ich denke, das ist eine super Idee, mal in die Zukunft schauen. Das wäre ein Szenario, was dann auch wirklich eintreffen würde, in einem Jahr nochmal einen Podcast zu machen. Ja, vielen Dank, Marco, dass du heute ein bisschen Licht ins Dunkle der Zukunftsforschung gebracht hast. Ich denke, wir schauen, was die Zukunft bringt. Und vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne, super gerne. Ja, spannender Austausch.
Gut, dann bis bald. Wir sehen uns ja sowieso immer mal wieder. Du lebst ja auch in Heidelberg, wobei ich glaube, im Moment bist du in München.
Ich bin gerade im Moment in deiner Heimat.
In meiner Heimatstadt, genau.
Ich bin in Zukunft dann auch wieder zurück in Heidelberg.
Okay, ja, sind ja beide sehr, sehr schöne Städte und glaube ich, eine ganz gute Kombi. Und dann, ja, sage ich mal bis bald und
wir hören uns spätestens in einem Jahr.
Ciao.
Ciao.
Danke euch, ciao.
Das war's schon mit dem GOYA Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.